Ja, die Arbeit ist natürlich auch keine leicht. Ich habe natürlich jetzt auch so das ein bisschen blumig hier beschrieben im Podcast, aber es gibt natürlich schon Situationen, die auch belastend sind. Ausnahmesituationen mit Klienten, aber auch emotional belastende Situationen.
Herzlich willkommen bei Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Ich bin Madeline Frühwein. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen des Systems der rechtlichen Betreuung über ihre Erfahrungen, von Herausforderungen und Missständen bis hin zu Hoffnung und Ideen für ein menschlicheres Betreuungssystem. Denn die rechtliche Betreuung geht über Akten und Paragraphen hinaus. Sie ist menschliche Realität. Schön, dass du dabei bist. Viel Freude beim Hören. Du hast gerade ein ganz gutes Stichwort genannt. Also du hast ja erzählt, dass man sich schon mal fragen sollte, ob Menschen, die in einer, also Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, ob das nicht eine Inseltätigkeit ist, weil die ja alle unter sich arbeiten, meistens ja auch irgendeine Arbeit vollziehen, die den ganzen Tag oder über Wochen hinweg ja auch die gleiche ist. Und dass letztendlich solche Werkstätten mittlerweile auch richtige Wirtschaftsbetriebe sind. Das waren ja gerade deine Worte. Und das sehe ich tatsächlich ähnlich oder genauso, weil, wie gesagt, ich hatte ja bei der Lebenshilfe gearbeitet und unsere BewohnerInnen sind alle in den Werkstätten untergekommen, haben dort mehr oder weniger gearbeitet und da waren schon zwei Männer dabei, relativ junge Männer, zwischen 30 und 35, wo ich schon gesagt hätte, die hätten ganz locker auch in irgendeinem Café zum Beispiel arbeiten können. Die waren total charmant, die konnten gut reden, die hat man gemocht, die hatten einfach so eine Art an sich, die in einem Café zum Beispiel ganz gut zum Kellnern oder so mit Kundenkontakt einfach, wo das total gut gepasst hätte. Und auf der anderen Seite gab es aber von der Lebenshilfe gar nicht die Ansprüche oder irgendwie eine Ansprechperson, die sich eben genau darum kümmert und schaut, okay, derjenige gehört ja eigentlich gar nicht oder würde eigentlich gar nicht zu uns hier in die Behindertenwerkstatt gehören. Der könnte locker auch auf den ersten Arbeitsmarkt Anwendungen oder irgendwie einen Job finden. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen weit weg von der rechtlichen Betreuung, aber letztendlich geht es ja in der rechtlichen Betreuung um Integration und solche Menschen, also die wurden ja auch von BerufsbetreuerInnen rechtlich betreut und eigentlich ist es doch dann auch eine Aufgabe vom Berufsbetreuer, von der Berufsbetreuerin zu schauen oder auch zu sehen, ja gut, mein Klient, meine Klientin gehört gar nicht eigentlich dahin, der kann eigentlich ganz viel mehr und sich darum zu kümmern, dass eben so eine erste Arbeitsmarktgeschichte zustande kommt oder nicht.
Stimme ich dir absolut zu. Es erfordert natürlich auch ganz viel persönliches Engagement, wie weit man sich ja für seine Klienten einsetzt. Ne? Und das fängt mit der Berufstätigkeit an und geht ja auch weiter über die Forcierung der Wohnsituation, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der in einer Wohngruppe lebt oder einer Heimeinrichtung, wo man sagt, Mensch, der ist so fit, der wird es doch locker schaffen in einer eigenen Wohnung. Dass man da einfach auch den Mumm hat, das anzusprechen und auch das mit dem Klienten einfach auch organisiert, dass er auch wirklich diesen Schritt gehen kann. Und meine Erfahrung ist, dass sich da in der Arbeitswelt ganz viel getan hat, ne? Weil du gerade auch das Beispiel genannt hast mit den jungen Männern, die so fit und eloquent waren, vielleicht in einem Café zu arbeiten. Und da habe ich gerade auch einen Klienten von mir im Kopf, der tatsächlich einen Außenarbeitsplatz hat. Das ist dann der sogenannte zweite Arbeitsmarkt, wo schon die Anforderungen auch straffer sind. Der ist tatsächlich in einem Catering von einer Behindertenwerkstatt auch tätig, die auch wirklich Firmenfeiern, Hochzeiten und so weiter bekatern. Sagt man das so? Und da tätig ist und der steht da wirklich seinen Mann und gleichzeitig hat er aber noch so dieses Schutzkorsett, sage ich mal, auch mit den vermehrten Pausen, mit der reduzierten Arbeitszeit und mit den vermehrten Urlaubstagen auch. Und ich glaube, das ist einfach noch ein guter Kompromiss, wo ich denke, dass es diese Außenarbeitsplätze gibt. Die werden auch immer mehr auch gesucht von Seiten der Werkstatt, weil die natürlich sehen, die haben ja nicht hier den Prototypen eines behinderten Arbeitnehmers, sondern das ist ja sehr heterogen und da gibt es einfach auch Mitarbeiter, die ja eine ganz unterschiedliche Belastungsstufe haben oder ganz unterschiedlich belastbar sind. Und für den einen passt das total gut, in einen Außenarbeitsplatz zu gehen. Und für den anderen ist es ganz hilfreich, einfach so in diesem geschützten Bereich an der Behindertenwerkstatt weiterhin tätig zu sein.
Ist das auch eine Frage, wer kümmert sich sozusagen? Also wird danach gefragt? Also sagt die Lebenshilfe, nö, das ist nicht unsere Aufgabe, dass jetzt hier einer unserer BewohnerInnen oder Werkstattmitarbeitende jetzt auf den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt einen Platz findet. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn da eine rechtliche Betreuung vorliegt, dann muss der oder diejenige sich darum kümmern. Oder würdest du sagen, ja gut, aber ich sehe den Menschen vielleicht nicht jeden Tag. Ich habe schon eine Idee, dass es vielleicht in diese Richtung gehen könnte, aber ich bin ja nicht jeden Tag mit denen in Kontakt. Und das ist dann eher Aufgabe von zum Beispiel, es gibt ja noch mehrere Organisationen, von der Lebenshilfe, das mir mitzuteilen.
Ja, ist ein guter Punkt. Kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich glaube, wenn man einen guten Sozialdienst in der Werkstatt hat, die sehen natürlich die Mitarbeiter jeden Tag und die Klienten und die sind natürlich öfters im Gespräch und sagen natürlich, Mensch, der hat so eine Fähigkeiten, wollen wir es nicht probieren? Oftmals sind es auch die Klienten selber, die unzufrieden sind mit so einer monotonen Industriearbeit und sagen, ich würde gerne mal was anderes probieren. Und dann werden eben die Außenarbeitsplätze gesucht. Oder, ne, auch die dritte Konstellation, dass im Gespräch mit Klienten und gesetzlichen Betreuer, Betreuerinnen dort einfach auch mal eine Unzufriedenheit besprochen wird und dass man da eben halt dann auf den Sozialdienst zugeht, weil sich der Klient das selber in der Werkstatt nicht traut. Also ich denke mal, da sind alle Konstellationen möglich. Und wichtig ist einfach, das Interesse einfach für den Klienten zu haben und einfach auch so für seine, für, ja, Bedarfe, die er hat, dass man ihn da unterstützen kann, wieder eine Veränderung zu ermöglichen.
Also da muss ich das jetzt mal was in den Raum werfen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, aber das ist so mein Eindruck. Ich habe nicht den Eindruck, dass ein Unternehmen wie die oder ein Wirtschaftsbetrieb wie die Lebenshilfe zum Beispiel mit ihren Werkstätten Interesse daran hat. Und das hast du ja vorhin auch vielleicht so nebenbei kurz mal erwähnt, dass ihre Menschen von den Werkstätten wegkommen, eben weil da ja letztendlich doch Geld generiert wird, da stehen Arbeitsplätze dahinter. Und auch wenn das vielleicht nur 5 von 100 Menschen mit Behinderungen sind, die dann in der Werkstatt nicht mehr arbeiten würden, ist das ja trotzdem ein großer Ausfall. Und letztendlich ist ja auch immer da die Thematik, dass, oder es ist im Gespräch, dass die Menschen in den Werkstätten viel zu wenig Geld verdienen. Also wir hatten ja auch immer einmal im Monat die Post aufgemacht und haben dann gesehen, was auf dem Gehaltscheck an Geld für ja, ziemlich viel Arbeit in der Woche drauf stand. Also hast du das Gefühl, dass da einfach kein Interesse von Wirtschaftsbetrieben wie der Lebenshilfe zum Beispiel ist, dass die Menschen dann auch wirklich einen anderen Beruf bekommen?
Würde ich dir mal ausnahmsweise widersprechen. Also ich erlebe also es ist ja nicht nur die Lebenshilfe, die eine Werkstatt hier betreibt. In Dresden haben wir noch viele andere Träger, also auch die Diakonie, Evangelische Behindertenhilfe. Und die haben auch verschiedene Standorte. Also ich sehe schon sehr, dass sie das Wohl der Mitarbeiter im Blick haben. Und auch wenn sie sagen oder auch sehen, dass es den Klienten gerade nicht gut geht, dass man doch mal eine Arbeitszeitverkürzung macht, wo, glaube ich, die Zuschüsse, die dann vom überörtlichen Sozialamt gezahlt werden, die gleichen sind, aber dann trotzdem der Mitarbeiter reduziert nur Arbeitszeit leistet. Oder auch wenn mal eine Krankschreibung mal notwendig ist, dass die dann auch mal schneller ausgestellt wird oder auch empfohlen wird. Also gerade bei den Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, in der Werkstatt tätig sind, die haben öfters mal auch Phasen, wo es ihnen einfach nicht so gut geht, wo sie nicht belastbar sind, wo einfach Erlebtes nochmal hochkommt. Und dann wird dann auch von Seiten der Werkstatt einfach eine Brücke gebaut und gesagt, nee, hol dir mal eine Krankschreibung und wenn die auch mal für 2 Wochen geht, ist das auch völlig in Ordnung. Und ich sehe ja auch, dass die Behindertenwerkstätten ja auch verpflichtet sind, Schülern aus Förderschulen beispielsweise ja auch einen Platz in der Werkstatt anzubieten und freizumachen. Das heißt, es ist immer eine Fluktuation da von Mitarbeitern, die merken, nee, ne, du hast das angesprochen, das niedrige Gehalt, das sind ja gerade mal zum Teil 180 bis 200 Euro im Monat für eine Tätigkeit von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr an 5 Tagen die Woche. Und das lässt manchen dann eben ausscheiden, weil er sagt, das ist mir zu wenig Geld oder Leute scheiden aus Altersgründen und da kommt aber immer wieder was nach. Also das sehe ich jetzt nicht so, dass da die Werkstätten klammern. Was aber noch ein wichtiger Punkt ist bei der Bezahlung, der gerne außer Acht gelassen wird, ist, dass wenn Menschen über 20 Jahre in der Behindertenwerkstatt tätig sind, dass sie dann nämlich einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente haben, weil das erklärt nämlich auch die niedrigen Lohnzahlungen, dass zum einen, jetzt muss ich das vorsichtig formulieren, jetzt nur begrenzt wirtschaftlich verwertbare Tätigkeiten sind. Das ist aber ein bisschen konträr zu dem Korbflechter oder dem Stuhlflechter, der hochwertige Arbeit macht. Aber die Zahlungen an die Rentenkasse sind extrem hoch und die haben das Niveau von einem Facharbeiter ungefähr. Und da habe ich dann Klienten, die nach 20 Jahren Werkstatttätigkeit einen Rentenantrag stellen. und dann einen ausgezahlten Rentenbetrag von 1.100 Euro ungefähr haben. Und das ist ja schon fast das Doppelte von dem Regelsatz für Grundsicherungsempfänger, ne, der bei 563 Euro liegt. Und dazu kommt noch das Werkstattgeld und zum Teil noch Wohngeld oder sogar Kindergeld. Und das ist also eine erhebliche Verbesserung der Einkommenssituation, die viele Werkstattgänger natürlich über die 20 Jahre nicht sehen und auch entsprechend frustriert sind.
Zum Kindergeldeinsatz, weil wir letztens im Betreuungsverein den Fall hatten. Weißt du, ab wann kein Kindergeld mehr gezahlt wird?
Ich erlebe es gerade aus eigener Perspektive, dass meine Kinder wieder Kindergeld bekommen. Die haben nämlich einen Schulabschluss gehabt und waren dann ja jobben. Dann haben sie natürlich keinen Anspruch mehr auf Kindergeld, und dann nur so lange, wie sie in Ausbildung oder im Studium sind. Es gibt aber Ausnahmen, wenn jemand eine vor dem 25. Lebensjahr erworbene Behinderung hat, die ihn daran hindert, selbstständig sich zu versorgen wirtschaftlich. Und deswegen können eben auch Menschen mit einer Behinderung auch über das 25. Lebensjahr hinaus auch Kindergeld bekommen.
Genau, darauf wollte ich hinaus, weil Menschen, wie du gesagt hast, die bekommen dann ein Leben lang, aber deswegen, wir hatten den Fall im Betreuungsverein letztens, tatsächlich nur solange beide Elternteile noch leben, also wenn die versterben.
Korrekt, das wollte ich gerade noch ergänzen, ne? Genau, weil letztlich sind ja die Eltern die Kindergeldempfänger und reichen das an ihre Kinder aus, beziehungsweise wenn sie eine eigene Wohnung haben oder in einer Einrichtung leben, dass da das Kindergeld abgezweigt wird und dann direkt auf das Konto der Kinder selber geht. Klar, und wenn die Eltern versterben nacheinander, dann gibt's natürlich keinen Kindergeldempfänger mehr und dann gibt's kein Kindergeld, aber dann würde sich, wenn Grundsicherung bisher bezogen wurde, entsprechend der Grundsicherungsempfang entsprechend erhöhen um die 255 Euro.
Wenn man jetzt nochmal kurz in die Werkstätten zurückblickt, denkst du, es liegt vielleicht auch an so einem gewissen, ach, man kann es ja schon gar nicht mehr benennen, dieses Thema, aber an einem Fachkräftemangel im generellen sozialen Bereich, aber auch in Wirtschaftsbetrieben wie in den Werkstätten von der Lebenshilfe? Also haben wir irgendwie wirklich einen Fachkräftemangel oder ja, was würdest du dazu sagen? Also liegt es vielleicht auch daran, wie in meinem Fall, ich habe ja erzählt, das sind zwei Männer, die eigentlich schon woanders arbeiten könnten, aber irgendwie tut sich da nichts und keiner kümmert sich. Könnte das auch ein Fall von Fachkräftemangel sein? Und wie würde das so in Zukunft aussehen? Was denkst du darüber?
Naja, vielleicht musst du mal die Experten in der Behindertenwerkstatt mal einladen. Die können das vielleicht besser beantworten als ich. Ich glaube, es geht ganz viel um Bereitschaft, einfach Menschen die Möglichkeit zu geben, einfach mal sich auszuprobieren. Wir reden ja viel über Diversität. Gerade im Geschlechtlichen ist es ja ein großes Thema. Kaum ein Unternehmen, was ja nicht mit der Regenbogenflagge irgendwo auch wirbt für sich und zeigen will, wie divers sie sind. Diversität bedeutet für mich aber auch Menschen, die einfach nicht so 100% leistungsfähig sind, die vielleicht auch nicht 100%ig gesund sind, auch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben. Und das ist ja ein total spannendes Thema, was du hier gerade aufmachst, ne? Also wenn man auch überlegt, klar, Fachkräftemangel, wir haben jetzt die Babyboomer, die in den nächsten Jahren alle in Rente gehen werden, dann wäre es ja vielleicht auch eine Chance für Firmen zu sagen, Mensch, wir nehmen auch mal Menschen, die einen Grad der Behinderung haben, mit in unsere Firma auf. Mir fällt auch gerade halt auch ein Klient ein, der seine Ausbildung zum Bauzeichner hier in Dresden gemacht hat, kam ursprünglich aus Erfurt und er hatte so eine autistische Wahrnehmungsstörung und hatte dadurch natürlich so seine Defizite und seine Handicaps. Aber die waren eher so im Sozialen halt, dass er sich nicht so gut einklinken konnte im sozialen Kontext. Aber fachlich hat mir der Ausbilder in den Gesprächen gesagt, er hatte selber früher eine Firma gehabt, wo er Bauzeichner auch eingestellt hatte. Er hätte den Mitarbeiter sofort, also den Klienten von mir sofort eingestellt, weil er einfach so eine tolle Arbeit abgeleistet hat. Und nach seiner Ausbildung ist er tatsächlich in einem Architekturbüro in Erfurt, wo er herkam, untergekommen. Ja, und das ist natürlich für einen Arbeitgeber, kann es ja auch attraktiv sein, dort mit Fördermitteln von der Agentur für Arbeit ja auch Menschen mit Handicaps auch einzustellen. Und das ist ja auch für die Mitarbeiterlandschaft auch eine Bereicherung sein. Da muss man vielleicht einfach mal so ein bisschen die Arbeitgeber mal ermutigen, einfach auch da mal so einen Weg zu gehen.
Kennst du da zufällig die Fördermittel, die dann eine Agentur für Arbeit gibt? Nur falls du es, damit man es mal gehört hat, falls du es weißt.
Ja, es gibt zum einen Lohnzuschüsse, dass der Mehraufwand, den ein Arbeitgeber ja hat, weil er vielleicht eben auch mehr Zeit investieren muss, um den Arbeitnehmer auch entsprechend einzuarbeiten, das kompensieren kann. Und es gibt, glaube ich, auch noch Zuschüsse in eine behindertenfreundliche Umgebung. Also wenn zum Beispiel besondere Hilfsmittel, wenn es ein Rollstuhlfahrer ist, dass es also bauliche Umsetzungen vielleicht erfolgen müssen, dass da auch nochmal, oder ja, ein besonderer Computer mit besonderen Eingabemöglichkeiten, dass da auch noch Förderung möglich sind. Aber das ist schon eine Weile her und vielleicht hat sich da wieder was verändert. Da sind, glaube ich, die Agenturen für Arbeit gute Ansprechpartner.
Herrscht denn ein Fachkräftemangel in der rechtlichen Betreuung, also als BerufsbetreuerIn?
Auch ein großes Thema. Ja, ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, der jetzt vom Fachkräftemangel nicht betroffen ist. Und so geht es, glaube ich, bei den Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer auch. Man muss natürlich sehen, dass die Hürden, um Berufsbetreuer zu werden, natürlich mit der Betreuungsrechtsreform 2023 etwas höher gelegt wurden. Also, sofern man nicht Jurist oder Sozialarbeiter ist, muss man einen sogenannten Sachkundenachweis ablegen. Und das ist natürlich schon eine zeitliche und auch geldliche Investition. Erzähl mal kurz, 11 Module mit 270 Lernstunden. Man muss zum Teil Prüfungen ablegen und muss sich dann registrieren lassen bei der Betreuungsbehörde. Und dieser Sachkundenachweis, ja, gibt es schon preisliche Unterschiede von 2.500 bis zu 7.000 Euro. Ist natürlich erstmal eine Investition. Und das schreckt natürlich den einen oder anderen ab. Und ja, die Arbeit ist natürlich auch keine leichte. Ne? Ich habe natürlich jetzt auch so das ein bisschen blumig hier beschrieben im Podcast, aber es gibt natürlich schon Situationen, die auch belastend sind. Ausnahmesituation mit Klienten, aber auch emotional belastende Situation, wenn man halt Menschen auch viele Jahre begleitet hat und die dann eben schwer erkrankt sind und dann auch versterben und man den letzten Besuch auf einer Palliativstation macht, das nimmt einen ja auch schon ein Stück weit mit. Und man kriegt ja alle Facetten des Lebens ja hier auch mit, in einer Tiefe, die man ja vielleicht sonst nur aus den Medien kennt oder nur am Rande im familiären Kontext. Und das muss man auch wollen. Und von daher braucht's immer wieder Menschen, die darauf Lust haben, die sich diesen Aufgaben auch stellen und einfach auch, ja, und ich sag gerne auch in den Seminaren und auch in den Infoveranstaltungen, die ich mit begleite, dass es ja eine absolut sinnstiftende Arbeit ist. Und ich mache sie nach wie vor noch gerne bei aller Belastung. Mir macht das so eine Freude, jeden Tag ins Büro zu gehen und das auch Berufseinsteigern auch so zu vermitteln, dass ich eigentlich nur für diesen Beruf werben kann.
Das sind schöne Worte zum Abschluss. Ich würde nämlich jetzt die Folge an dieser Stelle beenden und würde sagen, wir reden zu einem anderen Zeitpunkt nochmal genauer über Mangel an Nachwuchskräfte und auch über den Sachkundenachweis. Das ist ja schon ein sehr wichtiges Thema und auch die Frage natürlich, ob das vielleicht nicht eine zu große Hürde ist, gerade wenn ein Fachkräftemangel auch gerade in Zukunft, du hast es angesprochen, Babyboomer-Generation in jedem Bereich, glaube ich, ja, treten da demnächst sehr viele Menschen aus und es müssen neue nachkommen. Also herrscht auf jeden Fall, wenn nicht jetzt schon, dann in ein paar Jahren spätestens ein großer Fachkräftemangel. Und dann ist natürlich die Frage, ob so ein Sachkundenachweis, der eben 2.000 bis 7.000 plus minus drumherum nochmal kostet, private Kosten sind, ob das dann wirklich nicht vielleicht eine zu große Hürde ist oder ob es dann nicht vielleicht sogar Fördermöglichkeiten oder gibt. Ich denke, da sollten wir mal an einer anderen Stelle drüber reden und das jetzt hier beenden. Deswegen würde ich versuchen, mal alles zusammenzufassen, was du so gesagt hast. Also ganz am Anfang hast du erklärt, was das IPB ist und auch gesagt, fand ich ganz wichtig, dass die Dozenten alle aus der Praxis kommen, also keine TheoretikerInnen sind. Das habe ich auch an der Uni immer sehr für schrecklich empfunden, weil die ganzen ProfessorInnen nur in der Wissenschaft zu Hause sind und ich dann aber auch schon gearbeitet habe und da hat mir der Transfer einfach gefehlt. Deswegen beim IPB große Empfehlung, da kommen die Dozenten aus der Praxis und man kann auf einer ganz anderen Ebene Sachen lernen und auch Fragen stellen, die dann vielleicht praxisnah beantwortet werden können.
Korrekt.
Der Ausgang der Anfang der Folge war ja im Grunde Sinn und Zweck von der rechtlichen Betreuung. Da haben wir drüber gesprochen, dass natürlich eine Teilhabe an der Gesellschaft ein großer Bereich ist, wie auch immer das gestaltet wird. Also sei es irgendwie, dass ein Urlaub organisiert werden muss für die HeimbewohnerInnen. Du hast es auch genannt, es gibt Kulturangebote, dass man ein paar Stunden arbeitet und dadurch kostenfrei an Kulturangeboten teilnehmen kann. Und dass
Integration in der Gesellschaft ja auch dann das große Thema ist, also so als Überbau. Und das aber auch erreicht werden kann durch die Beantragung ja auch von finanziellen Mitteln, dass also die Lebensgrundlage abgesichert ist durch die Zahlung des Bürgergeldes oder Grundsicherung, Sozialleistungen und gleichzeitig auch die Mietkosten, die dann auch bezahlt werden, dass einfach ein Verbleib in einer Wohnung, in einer Einrichtung auch abgesichert ist.
Genau, dann hatte ich meine Bettgeschichte kurz mit einer von meinen ehemaligen BewohnerInnen erzählt. Mhm. Und dann haben wir darüber geredet, dass ich und aber auch du so den Eindruck haben, dass man denkt, dass HeimbewohnerInnen seltener Besuch brauchen, weil sie eben in einem Heim sind und da jeden Tag eh schon jemand da ist, der sich kümmert. Und dass man auch nicht vergessen darf, dass rechtliche BetreuerInnen eine Betreuung über sehr viele Jahre führen oder die Menschen begleiten. Du hast da erzählt, dein einer Betreuter, den du 24, 25 Jahre bereits betreust, und er hat dir die Visitenkarten gezeigt von den Menschen, die ihm in den letzten Jahren so unterstützt haben. Das waren ja, glaube ich, 10 Visitenkarten. Also man sieht auch, dass eine rechtliche Betreuung so eine Konstante im Leben von einem Menschen sein kann und dass er wirklich ein wichtiger Aspekt ist, der auch auf viele Ebenen des Betreuten greift. Also man baut vielleicht eine tiefere Verbindung auf, man kann auf einer anderen Ebene kommunizieren, es herrscht ein Vertrauensverhältnis. Dann haben wir auch über das Grundgesetz ganz kurz geredet. Da habe ich in meiner Masterarbeit ein bisschen was vorgelesen und haben auch über die Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel geredet, was die dazu sagen über das Thema körperliche Unversehrtheit und auch über die Sterbehilfe in dem Zusammenhang, dass da ja immer so, dass auch BerufsbetreuerInnen da oft in die Bredouille kommen, wenn es um Sterbehilfe oder Sterbewunsch von den Betreuten geht oder wie man in gewissen Gesundheitssituationen mit dem Sterbewunsch oder mit dem möglichen Sterben umgeht. Du hast dann erzählt, dass es ganz sinnvoll ist, wenn die KlientInnen eine Patientenverfügung besitzen, wo dann drinsteht, was der Wille und der Wunsch eben ist, damit so eine Art, damit man erstens weiß, was wünscht sich der Mensch und zweitens, dass der die BerufsbetreuerInnen auch abgesichert ist, rechtlich.
Genau.
Du hast auch gesagt, dass der Bundesgerichtshof im Grunde dieses Gesetz oder diese Rechtsprechung, die er rausgebracht hat, nicht weitergedacht hat. Also was ist zum Beispiel, wenn intensivmedizinische Maßnahmen getroffen werden müssen? Also der Gerichtshof hat einfach das Gesetz irgendwie nicht weitergeführt, wie danach bei Sterbehilfe zum Beispiel mit umgegangen werden muss.
Wobei es so ist, dass nicht der Bundesgerichtshof ja die Gesetze erlässt, sondern der Bundestag muss ja die Gesetze schaffen, beziehungsweise die Politik. Und das haben sie bisher einfach versäumt. Die werden sich einfach nicht einig.
Dann hast du von Joachim Wendt das Lebenslagenmodell vorgestellt. Das muss ich mir dann auch gleich mal angucken. Das hört sich nämlich sehr spannend an, wo man schauen kann, wo man selber auch steht oder halt auch die KlientInnen. Und wir haben, also Lebensqualität war ein großes Thema, wo wir dann das, also in dem Zusammenhang auch mit dem Lebenslagenmodell hast du das genannt, wo man dann schauen kann, was bedeutet denn überhaupt Lebensqualität? Das bedeutet für jeden was anderes. Aber wichtig ist natürlich gerade als rechtlicher Betreuer, dass so Grundsachen geschehen werden müssen, also vollzogen werden müssen, wie dass die Wohnsituation geklärt ist, dass die Finanzen geklärt sind und auch, dass so alltägliche Sachen geklärt sind. Also zum Beispiel, dass der Mensch irgendwie Kleidung hat und auch essen kann oder Lebensmittel bekommt. Der Herr Fonell hat ja gesagt, Essen auf Rädern zum Beispiel, wenn derjenige nicht selber den Kühlschrank voll machen kann. Er als rechtlicher Betreuer, das ist nicht seine Aufgabe, den Kühlschrank voll zu machen. Er guckt dann halt, ob zum Beispiel Essen auf Rädern möglich ist finanziell und auch in dem Ort, wo der Klient wohnt. Und du hast auch einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich, dass es immer wichtig ist als rechtlicher Betreuer, dass man die Lebenslagen von seinen KlientInnen respektiert, weil das sind deren Lebenslagen und Lebensrealitäten und nicht die von einem selber. Und man sollte sein eigenes Leben oder seine eigenen Ansichten niemals auf diese Menschen übertragen. Dann hast du auch gesagt, dass es aber total wichtig ist, und da legst du immer sehr viel Wert auch drauf, dass deine KlientInnen irgendeine Art von Arbeit vollziehen. Also jetzt, wir haben da gar nicht mal so unbedingt von 40 Stunden geredet. Da hast du natürlich auch gesagt, gibt Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die du auch betreust. Aber wenn jemand gar keine Arbeit hat, also wenn es nur eine ganz kleine Kleinigkeit ist, was sinnstiftend für deinen Klient, für deine Klientin ist, wo der Mensch dann auch Bestätigung vom Umfeld bekommt, das hilft ganz viel, um die Betreuung auch zu stärken, weil die Menschen dann mehr vom Umfeld auch wertgeschätzt werden, mehr Anerkennung bekommen. Und dann haben wir so ein bisschen den Sprung zur Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, sind wir rübergesprungen, dass das ja doch eine Art Inseltätigkeit ist und man sich da schon die Frage stellen muss, ob das nicht zu inselhaft ist, zu in sich geschlossen ist und man dann doch eher gar nicht so Inklusion leben kann, sondern eher exkludiert, indem so Werkstätten ja selber geschlossene Systeme sind. Und wir haben auch sehr lange darüber geredet, wie man das denn schaffen könnte oder ob es auch die Aufgabe von einem rechtlichen Betreuer oder Betreuerin ist, seinen Klient, der in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet, auf den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt zu integrieren oder ob das die Aufgabe von der Einrichtung ist, also wer dafür zuständig ist, und sind dann dazu gesprungen, dass wir uns die Frage gestellt haben, also erstmal diese Frage, wer ist dafür zuständig, wessen Aufgabe ist das? Und dann haben wir uns gefragt, ja, vielleicht liegt es ja auch an einem möglichen Fachkräftemangel, sowohl im sozialen Bereich oder im Bereich von Behindertenwerkstätten oder von Sozialdiensten, aber auch im Bereich der rechtlichen Betreuung herrscht da aktuell ein Fachkräftemangel, beziehungsweise wenn er jetzt nicht herrscht, herrscht er vielleicht in 3, 4, 5, 6 Jahren, wenn die Babyboomer-Generationen ausscheiden, wenn diese Menschen nicht mehr da sind, und haben dann uns jetzt gerade eben darauf geeinigt, dass wir, oder du hast auch erzählt, es gibt einen Sachkundenachweis, und ob da vielleicht die Hürde da zu hoch ist, weil der eben sehr teuer ist, dieser Sachkundenachweis, und haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir darüber zu einer anderen Zeit nochmal sprechen werden, weil das natürlich ja gewisse Zeit erfordert, das zu erklären und auch darüber ordentlich reden zu können. Und das wäre jetzt so meine Zusammenfassung von der Folge für heute.
Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Der Herr, der das Lebenslagenmodell entworfen, heißt Wolf Rainer Wendt. Vielleicht ist er dadurch besser zu finden. Ja, aber du hast alles ja sehr gut zusammengefasst. Genau so war's. Und es zeigt mir ja irgendwie, mit wie vielen Themenbereichen man ja über das Thema gesetzliche Betreuung in Berührung kommt. Und da haben wir, glaube ich, gerade mal nur einen kurzen Lichtblick ja auch gemacht, ein paar Themen so angerissen. Und das könnte man noch viel weiter greifen, sowohl inhaltlich, was die Berufsausübung, auch die Stärkung des Berufsinhabers auch mitführt, bis hin zu den Extremmaßnahmen wie psychiatrische Behandlung, Unterbringung, Fixierung. Das hatte ich gerade diese Woche in Vertretung für meinen Kollegen gemacht. Und auch die Wohnsituation, Heime ja oder nein. Also in allen Bereichen gibt es viele Diskussionen, Vermögenssorge, Privatinsolvenz, Schuldenregulierung. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, mit denen wir hier als Berufsinhaber zu tun haben. Aber es macht auch diesen Beruf so interessant und abwechslungsreich, weil es immer wieder neue Themen sind, mit denen man sich beschäftigen muss.
Genau, das stimmt. Man muss sehr viel Allgemeinwissen oder viel umfängliches Wissen von vielen Bereichen haben oder sich aneignen. Genau. Ja, genau. Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du heute da warst. Das war eine sehr lange und sehr intensive Folge. Und ich freue mich, dich demnächst mal wieder im Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, danke, Madeleine, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Rechtliche Betreuung betrifft viele, doch zu selten wird sie besprochen. Jede Stimme, kritisch oder konstruktiv, macht sie sichtbarer. Hast du Fragen, Erfahrungen oder Feedback? Schreib mir gern auf madeleine-frühwein.de. Bis zur nächsten Folge.